Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Bonjour, bienvenue, herzlich willkommen. Wir sind wieder da, ich aus Paris direkt eingeflogen und Big G in München wieder gesund.
Ja, gesund, naja, geht so. Ich wäre auch gern wieder eingeflogen und zwar für das Spiel Portugal-Fiji, für was ich Karten hatte und für was ich mal hätte hinfliegen sollen.
Ouch.
Naja, das kann kein Mensch ahnen. Aber gut, Donald, du warst in Paris, da reden wir gleich nochmal drüber. Jetzt fangen wir an mit Frankreich-Italien.
Ja, klar, reden wir nicht drüber. komm, stell mal die Fragen, leg los. Was willst du wissen?
Wann bist du denn samstags nach Paris los? Von wem hattest du diese gute
Idee? Gute Idee war auf jeden Fall von dir. Du hast gesagt, Bro, wirklich Australien 4 Jahren, Amerika in 8 Jahren, das machen wir nicht mit. Jetzt ballern wir alle Kohle hier rein und das habe ich gemacht. Ein Wochenende, richtig viel Cash. Also Arbeitslose, das ist das, was man halt am besten halt macht. 4 Uhr morgens bin ich aufgestanden, habe mir ein Taxi geprebookt, weil hier Ersatzverkehr gerade ist.
Oh Gott, die Hölle.
War mega nice. 5 Minuten zum Flughafen. Hatte auch hier, hier ein bisschen Allgemeinwissen für die Berlin-Listeners. Auf jeden Fall von Terminal 1, diese Security-Dings, Berlin Runway heißt das irgendwie. Da kann man halt einen Slot buchen für das Security und dann dauert es halt, keine Ahnung, bei mir hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Ansonsten, wenn man einfach so ansteht, manchmal war es eine halbe Stunde oder so, ist richtig praktisch.
Oh, okay, ja. Davon habe ich noch nie gehört. Geil.
Ja, es hat neu scheinbar. Ja. Kann ich auf jeden Fall.
Okay.
Dann kam ich halt durch, gechillt, haben im Flugzeug ein bisschen geschlafen, kam halt an in Orly, 6 Uhr morgens und eine alte Freundin von mir hat mich abgeholt mit ihrer Tochter, dann war ich mit denen und die hat ein lecker Frühstück und gesehen, natürlich Pano Chocolat, gute Frühstück, für den Tag. Und dann haben wir den Tag zusammen mit der Familie so verbracht. Und dann irgendwann bin ich halt nachmittags aufgebrochen Richtung Garde Nord, wo mein Jungterberg war. Aber ich dachte, ich könnte halt vielleicht schlafen oder ich müsste halt schlafen. Aber irgendwie war ich too excited.
Du warst so pumped. Wie viel Iren und Schotten waren in der Stadt?
Das war ziemlich krass. Ich kam Garde Nord an und das ist halt nicht so weit vom Stadion natürlich.
Nachmittags.
Genau, war ich vielleicht so 16 Uhr dann da und ey, die ganze Stadt kam so rein, Bahnhof, Stadt, jede Café, jede Ecke irgendwie. Und in der Hostel, wo ich war, natürlich auch absolut proper voll. Hatte auch so das Gefühl, dass einige Schotten am Start waren, aber dann, als ich im Stadion halt ankam,
70-30.
Ja, schon mindestens, also auf jeden Fall. Und das Krasse ist, und das ist mir einfach aufgefallen, weil bei manchen Spielen hat man gesehen, immer so leeren Plätzen und so, kein einziger Platz leer, kein einziger. Ja. Das Einzige, wo leer Plätze gab, waren diese Mittelrang, die für diesen VIP, diese VIP-Lounges haben. Und da sitzen halt sonst Leute mit Hemd und Krawatte. Also du hast gesehen, dass da halt Plätze frei waren, aber sonst die normalen Plätze sozusagen. Alles voll und das Krasse auch irgendwie schon 20 Minuten vor Ankick alle Leute in den Plätzen. Das kennt man in Irland zum Beispiel, wenn man in Irlands Stadion geht, in Aviva, zum Heimspiel von Irland, sind die Leute halt auch beim Ankick nicht in den Plätzen. Halt.
Ja, also stimmt. So da kann ich mich dann erinnern.
Die ganzen Leute sind in der Kneipe noch und jetzt war es wirklich spätestens 20 Minuten davor, alle Leute hingesetzt, schon gesungen, schon irgendwelche Sachen hat besprochen natürlich, irgendwie Nachbar gegrüßt und alles. Sobald Omani rausgelaufen ist zu seinem 100. Spiel, geht es einfach explodiert. Wirklich, wenn er drauf gewesen wäre, dann wäre es.
Hast du vorher mit irgendwelchen Schotten geredet oder mal so ein bisschen Chit-Chat, Smalltalk? Wie sicher waren die Schotten vor dem Spiel?
Also mit den Fans waren die. Mit den Fans hat nicht selber, also das, was in den Medien halt nur war, natürlich haben die so gesagt, hey, das ist halt ein großes Spiel für uns und selbstbewusst. Und wir haben ja schon vor letzte Woche gesprochen, es hat basiert auf quasi nix, weil Schottland hat jetzt die letzten Male immer gegen Irland verloren. Aber ich meine, die sind ja nicht umsonst dahin gereist. Das ist schon auch relativ kostenintensiv. Und auch wenn es vielleicht nur in Anführungszeichen 20.000 Schotten waren, ist es trotzdem schon, die sind halt nicht nur einfach so hingereist. Und ich meine, haben eine gute Mannschaft. Aber genau, also so eine Vor-Ort-Stimmung habe ich nicht mitgenommen. Aber hat nicht so krasse Gelegenheit, so viele Schotten getroffen.
Okay, okay. Kommen wir zum Spiel, oder? Direkt?
Ja. Ja, also gleich erst, also gleich so irgendwie, genau, Ankick und dann so viel sie warten und rein kurz angestimmt und dann war es halt boom, Versuch gelegt und dann war es irgendwie gleich irgendwie so gutes Feeling, gleich gut losgelegt und das Krasse war, was mir halt so eingefallen ist, im Stadion zu sein und später dann diese Ball-and-Play-Statistics sozusagen, dass die ersten 20 Minuten waren wirklich sehr, sehr lang, also es waren wirklich 20 Minuten intensiv, weil Irland hat halt nach den die Versuchquote haben extrem gut verteidigt, extrem lange, sehr viele Phasen abgewehrt von den Schotten. Das kam man extrem lang vor. Ne? Das hat man gemerkt, hat, boah, krass, der Ball ist nicht im ist nicht ins Ausgegangen, ist einfach immer drin, noch eine Phase, noch eine Phase. Und man hat gesehen auch, dass Irland nicht auf das Risiko gespielt hatten, so irgendwie einen Straftritt wegzugeben, beziehungsweise irgendwie so rumzukrabbeln und irgendwas zu probieren, sondern einfach gesagt haben, wir stellen uns hin und verteidigen, hat also eine grüne Mauer einfach gestellt haben. Und Schottland hat also verschiedene Wege probiert, durchzukommen, auch diese Wide-Wide-Spiel von Finn Rosse gespielt, aber auch diese 1 gegen 1 Tacklings und das war bärenstark.
Genau, das war auch meine Wahrnehmung. Also direkt nach dem Versuch hatte ich das Gefühl, Schottland hatte die meiste Zeit Ball, 10 bis 15 Minuten, hat damit sehr viel gespielt, aber ist einfach nicht weitergekommen und es gibt eigentlich nur eine Mannschaft, die das in der Vergangenheit vor 5 bis 10 Jahren auch sehr gut konnte, das waren die All Blacks. Diesen Absorbing the Pressure, einfach halt okay, wer auch immer, gegen wen wir spielen, meistens Südafrika, ihr könnt halt sonst wie angreifen, wir verteidigen halt, wir sind vollkommen ruhig, wir geben keine Straftritte weg und das ist so, also für die, die nicht Rugby gespielt haben, das ist für den Angriff sehr zermürbend, wenn du halt die ganze Zeit in der 22 campierst, also da übernachtest sozusagen und dann kommst du einfach nicht weiter und gehst da auch ohne Punkte nach Hause. Schottland hat dann auch schon nicht den Straftritt genommen, ist irgendwann zur Gasse gegangen, weil sie unbedingt punkten mussten und also ich glaube, das ist wirklich neben den ganzen Versuchen, diese 4 Stück, die in der ersten Hälfte für Irland gefallen sind, diese 10, 15, 18, 20 Minuten den Druck aushalten, das zeichnet wirklich die Spitzenmannschaften aus. Und ich will nicht Irland zu viel über den grünen Klee loben, aber also das anzusehen war sehr schön. Und Schottland war halt wirklich, also ratlos. Ne? Man stand so ein bisschen, man hat so ein bisschen fast wie Siebener. Es ging immer so ein bisschen hin, also lateral. Ne, rechts, links, anstatt halt nach vorne. Man war immer so auf diesen, in diesen 15 Metern, zwischen diesen 15 und 10 Metern. Also Respekt und 26-0 zur Halbzeit. Was willst du da als Gregor Townsend dann deinen Spielern sagen? Nicht einen Punkt erzielt? Und Schottland musste ja auch, also 3 Punkte hätten auch irgendwelche Straftritte nehmen, hätte halt wenig genützt.
Ja, du hattest im Voraus gefragt, wieso hat Schottland das Spiel halt so angehen? Und ich habe gesagt, die müssen halt einfach das Spiel nicht versuchen, in den ersten 20 Minuten zu gewinnen. Und das ist das, was sie getan haben. Also dieses nicht zum Goal kicken, das ist halt irgendwie, das war halt nicht die richtige Idee. Das war zum Beispiel das, was ich halt meinte. So, man kann das halt nicht in den ersten 20 Minuten gewinnen, sondern verlieren. Und man hat gesehen, dass diesen Pressure, Irland hat alles abgewehrt und könnten halt alles widerstehen sozusagen. Und dann war der Spirit von den Schotten gebrochen. Also und das war das Ding, das war dann das Gewinnen und Verlieren des Spiels in den ersten 20 Minuten. Und das Ding, das ist meines Erachtens auch egal, wie die Aufgabe ist, für wie viele Punkte und dies und das und alles. Man muss erstmal das Spiel gewinnen und man gewinnt das Spiel nicht, wenn man einfach sagt, okay, wir kicken nur in die Gasse, sondern man muss mal sagen, okay, wir haben gerade gesehen, okay, Irland verteidigt stark, aber auf jeden Fall kickable penalty, das erstmal nehmen und nochmal von vorne anfangen, weil da hat man gesehen, dass der Spirit einfach von den Schotten ein bisschen gebrochen war, weil die halt einfach gesagt haben, oh krass, wir probieren halt alles und steht immer noch null auf dem Tafel bei uns. Ich glaube, das ist halt für die Motivation.
Also du meinst wirklich, dass es Schottland hätte da, nicht so wie ich gerade gesagt habe, sondern Schottland hätte wirklich ganz ruhig das angehen lassen sollen und so wie ein normales Spiel erstmal, wir nehmen da 3 Punkte, vielleicht nochmal 3 Punkte, weil ich glaube, es sind gar keine Straftritte, sind gar keine 3 Punkte erzielt worden durch irgendwelche Penalties im gesamten Spiel. Was schon.
Aber ich meine, das Spiel war schon, also du kannst es halt, also ich will halt nicht schlauer im Nachhinein, aber können halt jetzt vor die Audio von letzter Woche einspielen. Also, aber das habe ich gesagt, man muss das Spiel erstmal, man muss in der Lage sein, das Spiel noch zu gewinnen können, in, sage ich mal, in der 60. Minute, da kann man noch ein bisschen Spieles öffnen. Das Spiel war in der ersten Halbzeit gegessen, also in die Halbzeit gegangen. Irland hatte dann alle Leute quasi ausgewechselt und das Spiel war schon vorbei. Irland hatte schon einen Bonuspunkt sogar geholt in der ersten Halbzeit. Also Schottland war schon raus. Und alles war alles andere, was sie gemacht haben nach der 60. Minute, war Kosmetik für den Anzeigetafel. Also ich finde es gut, dass die halt nicht zu null verloren haben, aber es wäre auch verdient, blöd gemeint, aber es wäre verdient gewesen, zu null gegen Irland zu verlieren, weil die Punkte, die geholt haben, also der eine Versuch kam, hat dadurch, dass Henderson einfach, man hat gemerkt, einfach komplett erschöpft war. Also man hat gesehen, dass er hat ja 80 Minuten spielen müssen, und hat gesehen, dass bei dem einen Tackling, dass er einfach den Power nicht mehr hatte, so hinterher zu kommen und das Tackling verpasst hatte. Kommt dann ein Versuch durch und das andere war so ein bisschen glücklich, der Ball gesprungen. Aber wieder die Jungs hat so, man hat, was mir aufgefallen ist, also wenn wir ein bisschen vorspülen zum Ende des Spiels, durch die ganzen Verletzungen und dass viele Leute doch 18 Minuten spielen müssen, die es vielleicht nicht mit eingeplant hatten, hat man gesehen, dass manche Leute, also in Irland sagt man Sock and Diesel, also die haben auf jeden Fall, ja, deren Atmen hat so ein bisschen gefehlt. Also Henderson war einer auf jeden Fall, Ringrose war auch, also Ringrose hatte, glaube ich, also in einer Szene auf jeden Fall Lager im Bonus, sah aus, als ob er Krämpfe hatte, weil er als Eckspieler hat wahrscheinlich nicht gewohnt ist, so viel Kick-Chase zu machen, weil er sonst also als Dreiten steht. Aber wieder hier zurück zum Thema Schottland und es waren das Six Nations genauso. Irland hatte mega viele Verletzungen und mussten halt viel umstellen und jede Aufgabe, die gemeistert. Jameson Gibson Park hat fast das ganze Spiel geführt, also auf jeden Fall die ganze zweite Halbzeit auf Ecke gespielt und hat sogar dadurch Versuche vorbereitet, also mega krasse Dinge gemacht als Ex-Spieler. Ringrose genauso. Ringrose hat zum Beispiel in der Vorbereitung und selber einen Versuch geholt, mega geil gespielt, aber das ist nicht deren normalen Position, aber trotzdem, wie gesagt, könnte Schottland, die hatten gar nichts, also so ein Boxing, die nicht mal einmal einen Schlag getroffen.
Ja, man sieht es auch noch, wir kommen nochmal auf die Statistiken zurück. Also ich habe es ja gerade vor mir, Schottland im Angriff bei allen Statistiken vorne. Also Runs, Carries over Gainline, Passes, Defenders bieten Offloads, Mauls. Rucks won mehr Meter gemacht, aber da kommen wir wieder zur Effektivität. Also du kannst in all diesen Statistiken führen, aber du liegst halt mit 4 Versuchen schon zur Halbzeit hinten. Ne? Das ist halt schon sehr krass. Und wie du sagst, also Jameson Gibson Park, die werden im Training das mal durchgespielt haben, aber das spielt man mal 10, 15 Minuten durch, oder? Dass der auf Ecke spielt oder so. Und das ist dann auch nur ein Trainingsspiel irgendwann mal unter der Woche, oder? Das ist ja nicht ein wirkliches Spiel vor 80.000 Zuschauern im Stade de France. Ja, Schottland chancenlos. Was kann man noch aus diesem Spiel lernen? Vor allem
Also aus dem Spiel, also Andy Farrell hat gesagt, dass das immer noch nicht so dass Irland noch nicht so das Beste gezeigt hat. Also da ist noch more to come sozusagen. Sind mal gespannt, wie die Verletzung hat da einen Einfluss auf jetzt das Viertelfinale haben. Was kann man halt daraus lernen? Also wir haben es beim Six Nations gesagt, es gibt so einen Unterschied zwischen so die ersten Mannschaften in Europa und die Next Level, also Irland, Frankreich, spielen auf ein anderes Niveau mit einem großen Abstand zu der Rest, also Wales, England, Schottland, Italien und das hat nicht, die Lücke ist auf jeden Fall nicht kleiner geworden. Okay. Also ich meine, das ist halt Schottland Nummer 5 in der Welt, Irland Nummer 1 in der Welt und das war ganz lange, was war das, stand es irgendwie nicht 36-0, aber es stand lange Zeit, oder doch stand es 36-0, also ich weiß nicht, stand auf jeden Fall sehr, sehr lange Zeit ganz deutlich zu null.
Okay, wie glücklich bist du als Irland-Fan nach 10, 20, 30 Jahren Irland-Rugby-Fan sein? Wie aufgeregt bist du, wenn man das mit den letzten Jahren Quarterfinal-Exe immer sieht? Aber war die irische Mannschaft schon mal jemals stärker?
Puh, weiß nicht, 2000, also muss man sagen, 2011 war extrem stark und hatte echt gute Leistung gezeigt, damals gegen Australien, also ein guter Australien, überzeugt gewonnen sozusagen. Und ein Viertelfinale gegen Wales, echt nicht unerwartet, aber unglücklich irgendwie gestolpert. 2015 zu viel Emotionen reingepeilt, rein investiert beim Frankreich-Spiel und zu viele Verletzten dann und natürlich katastrophal gegen Argentinien ausgestiegen. 2019 ja,
verloren.
Einfach der Momentum verloren gegen Japan irgendwie und ein sehr starkes Neuseeland getroffen tatsächlich und Irland irgendwie hatten das Glauben, sind ein bisschen durch diese Verlust zu Japan ein bisschen das Glauben verloren, aber ja, stärkere Mannschaft gab es halt wahrscheinlich noch nie. jetzt ist einfach so ein bisschen Tee trinken, abwarten, was jetzt mit den ganzen Verletzungen halt rauskam. Das sind halt viele Spieler auf ähnliche Positionen. Also Ecke wurde extrem schwierig mit, also ich meine Hintermannschaft mit Henshaws verletzt, Hansen, Lowe und Ailes sind alle Fragezeichen. Ja, und wie gesagt, nach dem Spiel hatte ich das Gefühl am Ende, dass sie echt, dass die Puste ein bisschen aus war bei manchen Leuten, dass sie echt gemerkt haben, boah, das ist jetzt viele Minuten in den Beinen. Also weil Irland jetzt mit 4 Spielen mit sehr ähnlicher Mannschaft, 23 aufgetreten sind. Ich bin mal gespannt. Also natürlich haben wir die erste Reihe hat relativ früh ausgewechselt. Das ist halt stark und Saxon hat auch. Aber ja, also jemand wie ich gesagt habe, Henderson, Ringrose, Jameson gibt es im Park. Also alle 80 Minuten ist relativ intensiv auf jeden Fall für den. Ja, man muss mal gucken, wie stark die Verletzungen zu Hansen und Lowe sind. Also Hansen hatte einen Kopfstoß gehabt, kam aber zurück und dann hat irgendwas in der Wade gemerkt anscheinend ein paar Minuten später. Und Lowe hatte auf seine Auge, ich glaube, so ein Friendly Fire, dass er
irgendwer
so
hat, ja genau,
gegen die Auge. Und ich glaube, es war tatsächlich in die Auge irgendwie gekommen. Und ich hatte gehört, dass er halt, nicht richtig sehen könnte, dass es halt besser wurde. Aber das ist irgendwas, das kann man halt super schwierig abschätzen. Es ist nicht irgendwie so wie Faletau, jetzt ein gebrochenes Arm, man weiß eindeutig. Ne? Hm. Ja. Und Hansen und Lowe sind echt crucial für die Mannschaft und können halt nicht so leicht.
Wollen wir das besser hoffen? Heute ist Montag. Wir werden bestimmt am Freitag uns wiedersehen, spätestens, denke ich, hier im Headquarters Vorpass. Ja, wollen wir eine kleine Pause machen und kurz auf die anderen Spiele eingehen?
Müssen nicht mehr wissen, was noch so in Paris? Also was ist die Frühstückkarte?
Was war denn noch so in Paris nach dem Spiel?
Nach dem Spiel war ich natürlich komplett am Eimer und bin einfach zurückgekommen und bin ins Bett gegangen. Habe aber 10 Stunden geschlafen, ganz gut empfehlen.
Im Hostel für
62.
Ja, früher hat das 8 Euro gekostet. Früher, damals.
Ja. Machen wir eine kurze Pause und dann kommen wir mit den anderen Spielen gleich zurück bei Vorpass. Wir sind back. Also es gab noch einige andere Spiele, natürlich hat nichts Vergleichbares mit dem Irland-Schottland-Spiel, aber wir mussten halt drüber sprechen, nein, Spaß. Dieses Wochenende gab es extrem gute Spiele, ne? Alle Spiele waren unterhaltsam. Wir fangen mit dem wenigst unterhaltsamen Spiel an, Frankreich gegen Italien, 60-7, ja. One-Way-Traffic. Also Italien wahrscheinlich die enttäuschendste Mannschaft der ganzen WM, oder?
Ja, natürlich hatten sie es schwer in der Gruppe, das war von Anfang an klar, aber wie man rausgegangen ist und wie schlecht die Defensive war, Kieran Crowley, der Vorwurf ist halt, das, was Italien gut kann, können sie gut, aber das, was sie nicht gut können, da sind sie richtig schlecht drin und das ist unter anderem Verteidigung. Also die Versuche sind halt links, rechts, durch die Mitte von Stürmerphasen gefallen, also das Ding war schon gegessen eigentlich nach 20, 30 Minuten und es gab noch, glaube ich, einen Versuch von Italien in der 71. Minute. Ich weiß nicht, was interessant zu sehen, also viel gelernt hat man nicht, interessant zu sehen, ob Frankreich, bin gespannt, ob die Crossfield-Kicks aus dem Spiel heraus nutzen werden gegen Südafrika, also dass man halt irgendwie an der einen Seite ist vielleicht ein Ruck, ein oder zwei Pässe raus und ob dann Platz sein wird gegen Südafrika hinten auf der anderen Seite des Spielfelds, ob da der Fullback oder Wing dann nicht ist und ob da Frankreich dann vielleicht Versuche erzielen kann gegen Afrika. Aber das werden wir dann noch in der Preview am Freitag bringen. Ja, ansonsten, Italien hätte vielleicht, ich frage mich, was wäre gewesen, wenn Italien Gruppe D gewesen wäre? Was wäre gewesen, wenn Schottland in der Gruppe C gewesen wäre? Das wären halt interessante Paarungen. Ja, Italien, weiß nicht. Mal gucken, was jetzt nach der Ära Kieran Crowley passiert. Mal sehen, wie die beiden Mannschaften noch in der URC noch performen werden.
Gabisi auf 12 war irgendwie für mich nicht das, also war nicht das Richtige. Mein Wort hat, dass die halt beiden in der Mannschaft sind, aber ich glaube, man hätte da für eine sich entscheiden müssen. Ich fand, Juani ist halt super Spieler, aber ist irgendwie so sehr viele alleine, also irgendwie nicht so viel Unterstützung. Ange, war gut in dem, was er gemacht hat, aber wie du gesagt hast, das, was sie gut können, machen die gut und das, was sie schlecht können, also Betonung auf Verteidigung, war wirklich, also ob die, es wird so ein bisschen, kam mir so vor, jetzt in beiden Spielen, bei Neuseeland und in Frankreich-Spiel, also ob Italien hat gesagt, ist es egal, wir werden nicht verteidigen und dann wir werden halt nur was machen, wenn wir den Ball haben und sonst nicht. Also so kam es ein bisschen vor. Also wie gesagt, wir spielen ein Spiel, wir greifen nur an. Nur eine Mannschaft greift halt an und der andere greift halt an, machen wir halt nicht. Also so kam es nicht. Und das ist halt, ich meine, es ist nicht doof, so sagen. Das war so, als ob sie gesagt haben, wir trainieren Verteidigung halt gar nicht, weil man hat einfach kein System. Und das mit Gabisi auf 12 und allen 10, also manche versuchen, das haben wir genauso gegen Neuseeland gesehen, die waren einfach so First-Phase-Sachen, wo Neuseeland und Frankreich durchgebrochen sind. Und das ist halt nicht, wo es am einfachsten zu verteidigen ist, aber wo die Leute auf den Positionen stehen, wo die halt trainieren und sagen, okay, hier stehe ich und bla. Mhm. Und Koordination sollte da sein. Und es war gar nicht, das war für mich das Schockierendste bei beiden Spielen.
Ja, du hast ja gesagt, du hast nochmal das Spiel gegen Defense.
Absolut. Krass, also einfach. Und das ist das Krasse, also wenn wir jetzt so ein bisschen vorweg so Vorschau auf Neuseeland, Irland. Also man muss sehen, dass Neuseeland einfach jetzt, außer das Frankreich-Spiel, nicht mal wirklich groß aus dem zweiten Gang kommen müssen. Mhm. Und sind komplett geschont da durchgekommen. Also ob sie ja so Trainingsspiele hatten bisher und kommen jetzt in die, also deren Weltmeisterschaft fängt jetzt an und Irland hat schon eine Weltmeisterschaft hinter sich.
Schon mit zwei
Südafrika und Schottland-Spiele waren echt und jetzt mit den Verletzungen so. Und das ist das, was es auf jeden Fall, ich meine, es wäre so oder so ein enges Spiel oder würde sowieso ein enges Spiel sein. Aber das gibt auf jeden Fall ein bisschen Push für Neuseeland, weil bisher, also was kommt man spätestens in den anderen Mannschaften spielen, aber was hat Neuseeland bisher zeigen müssen? Nix. Also, dass sie halt eingreifen können, aber das wussten wir. Niemand hat so groß, und natürlich Frankreich, den Verteidigung unter Beweis stellen müssen, aber sonst niemand anders. Sonst müssen sie halt gar nicht.
Ja, und es wird sich am Samstag zeigen, wer da den Vorteil hat.
Vorteil. Jetzt Georgien, viel, also ich könnte es halt nicht schauen, weil ich halt natürlich unterwegs war, aber als ich die Ergebnisse gesehen habe, beziehungsweise die Titelbeschreibung für den Artikel, war so Hattrick resummit und dann dachte ich, ach, es war eindeutig. Aber es war viel enger eigentlich.
Es war bis zur 65. Minute eigentlich eng. Georgien musste zwei Versuche hinnehmen in der 16. und 23. Minute und kam dann nochmal zurück, mehr oder weniger. War sogar 24-19, also 24-19 für Wales stand es zwischenzeitlich. Ich denke, Georgien hat es, also ein Versuch ist, glaube ich, gefallen. Die 10 passt irgendwie zum Center oder auch nicht. Der Ball bleibt liegen, wird einfach nur, Liam Williams kickt es, glaube ich, und Lewis resummit, der halt sehr schnell ist, 10,6 Sekunden oder 10,8 auf 100 Meter, läuft dann halt ein zum Versuch. Einige gute individuelle Skills. Ich glaube, der eine Versuch, ich weiß nicht mehr, ich glaube von Charlie Katze, wo er noch Gareth Davis wegpusht. Also individuell war Georgien gar nicht so schlecht und man kann sagen, und das kann man auch bei einigen anderen sagen, dass sie im Turnier wahrscheinlich besser geworden sind, wie vielleicht auch Samoa, wie vielleicht auch Tonga, was dann schon dafür spricht, dass mehr Spiele für diese Mannschaften gut sind. Das ist zwar nicht die Alleinlösung, dass Tier 2 oder Developing Nations besser werden. Ja, ich weiß aber nicht, ob Georgien wirklich so zufrieden mit ihrer Kampagne sein können. 17-7 zur Halbzeit. Am Ende ist es ein bisschen Blowout geworden in der 67., 74., 80. Minute, genau. Es ist bis zur 65., 60., 66. Minute war man drinne. Danach, ja, leider kam dann, 13. gegen 7. Ich glaube, das, weiß nicht, wirklich die Leistung reflektiert. Georgien ist jetzt was geworden? 4. in der Gruppe?
5.
Oh, 5. sogar gegen Portugal, weil Portugal 6 Punkte hat. Ah, krass. Ja, eigentlich das interessantere Spiel am Samstag. Also neben Irland-Schottland natürlich. Ja. Aber das nächste interessante Spiel, England-Samoa. Samoa auch besser geworden im Laufe des Spiels. England, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, schlechter geworden. Gegen Chile hatten sie keinen richtigen Test. Japan war auch nur eine Halbzeit gut. Die Aufstellung, also wer es nicht so richtig verfolgt, also erstmal zum Spiel, hast du es gesehen?
Ja, ich habe die erste Halbzeit geguckt, dann bin ich losgebrochen Richtung Stadion und habe die letzten 15 Minuten im Stadion, die hatten es auf den Bildschirm da dann auch. Ja.
Also England war nur ein Danny Care-Tackle, sage ich mal so, hat BBC, glaube ich, geschrieben, davon entfernt gegen Samoa knapp zu verlieren. Einige sagen Samoa, einige Rub-of-the-Green-Referee-Entscheidungen sind gegen Samoa gegangen, was auch ein bisschen zu Kontroversen geführt hat. Ford Farrell, Tuilagi, Merchant, das hat nicht funktioniert. Also Farrell hatte kein gutes Spiel. Borthwick hat jetzt aber Farrell als Captain drinne, muss ihn vielleicht wieder aufstellen als Captain. George Ford hatte auch nicht sein optimales Spiel geleistet. Freddie Stewart war auch davon entfernt, gut zu sein. Lima Suburaga hat echt gut gespielt, hat das Spiel besser kontrolliert. Ja, eigentlich hätte Samoa verdient zu gewinnen, obwohl es gar nichts mehr geändert hätte in der Tabelle. Tja, ich weiß jetzt auch nicht, was für England hängen bleibt. Also die Diskussion um Ford Farrell wird diese ganze Woche nicht weggehen. Und einige britische Medien und Kommentatoren schlagen halt auf dieses Farrell-Problem halt ein, dass halt Farrell weit weg von seinem Besten ist. Ich glaube, er ist der erste Kicker, der halt die 90 Sekunden Shotclock verpasst, der halt 3 Sekunden drüber ist. Und so eine Sachen in so einem engen Spiel mit einem Unterschied, das darf der halt nicht. Alex Mitchell, auch kein gutes Spiel gehabt, hat auch nicht viel guten, schnellen Ball präsentiert bekommen von seinen Forwards. Ja, Theo McFarland, Saracens-Spieler, war echt super an 6 für England, war schon das ganze Turnier gut.
Samoa meinst du? Er spielt zwar in England, aber spielt für Samoa.
Ja, was habe ich gesagt? Ja, also England.
Theo McFarland auf 6 hat gut für England gespielt. Also wer hat eine Beleidigung?
Ja, für Saracens, aber spielt für Samoa. Genau. Ja, das war es auch schon, Spiel.
Ja, obwohl, also ich meine schon, ich fand er hat, also ich hatte die anfangs der zweiten Halbzeit nicht mitbekommen. Fand aber, als ich dann ankam, diese gelbe Karte war entscheidend, auf jeden Fall für Samoa. Und was ich noch dazu sagen wollte, ich hatte das Gefühl, es war vielleicht der 76. Minute oder so und es sah so aus, als ob Wanger sich einstellt für den Dropkick und dann hat er es nicht gemacht und dann hat er es probiert aus einer schwierigen Position, also ohne, also mit Druck sozusagen. Ich glaube, das hätte er machen müssen, da, wo die jetzt quasi erstens gesagt haben, hey, wir machen, probieren einen Dropkick, weil das, was ich gesehen habe, wenn die es gemacht hätten, wäre es zumindest entweder geht's rüber daneben oder kennt es aus, aber dann wäre die gelbe Karte zurückgekommen und hätte vielleicht schon geholfen für die letzten Minuten, aber hätte. Dieses Danny Care-Tackle habe ich nicht gesehen, musste mal raussuchen und finden, das habe ich auch nur von Erzählungen gehört bekommen.
Also der nicht-Danny Care-Tackle. Das Problem ist, dass Danny Care am Ende nicht vom Scrum getackelt wurde. Und dann
ach so, nee.
Also so ist es gemeint.
Ach so, nee, aber die haben auch darüber gesprochen, dass er so einen Try-Saver hatte. Also das war der Unfall.
Ja, das...
nicht gesehen, aber... Musste mal raussuchen. Über Irland, Schottland haben wir schon gesprochen. Ja, also England können wir halt ein bisschen im Preview mehr drüber sprechen, aber natürlich kann ich halt offen zugeben, dass ich ein bisschen anti-England bin, aber ich glaube, das kommt nicht überraschend. sorry, Jan Südo. Aber was hat England bisher leisten müssen? Das ist auch so ein bisschen wieder die Frage hat, ne? Also, wenn du BBC-Podcast hörst, sagen die, hey, 4 Games, 4 Wins, Quarterfinal, bla, und stimmt hat alles, aber was haben die bisher uns gezeigt? Also haben wir da einen Weltmeister gesehen oder eine Weltmeisterschaftsleistung gesehen? Auf gar keinen Fall. Also Chile einfach weggeborscht und die anderen spielen, also nichts Überzeugendes, oder?
Ja, dann kommen wir wieder dazu, dass halt Schottland hätte in der Gruppe sein müssen. Vielleicht sogar auch Italien. Das wäre halt...
krass, ne? Also das ist halt so die Sache. Also das hört sich echt, echt, echt blöd an. Aber, keine Ahnung, Schottland anstatt Argentinien in der Gruppe, weiß nicht, oder anstatt Japan in der Gruppe, different gravy, glaube ich mal.
Wie schon gesagt, es ist 3 Jahre vorher wurde das alles ausgelost. Und ich habe doch in die WhatsApp-Gruppe noch geschrieben, beim Fußball ist es irgendwie... 12 Monate? 18 Monate? Na, ich glaube, eine recht kurze Zeit. Und da kann man hat auch noch, wenn man 12 Monate vorher, wenn die Pools ausgelost werden, hat man noch alle Zeit der Welt, irgendwelche Hotels und Trainingsstätten, die Stadien klappen. Also es ist vollkommen, ich weiß nicht, ob das bei World Rugby ankommt.
Doch, die, das wird halt nicht nochmal vorkommen, haben die auch gesagt. Okay. Aber egal, das ist halt Zukunftsmusik. Also auf jeden Fall für mich, England bisher nicht überzeugend und haben immer noch nicht die Fragen beantwortet, die die zum Anfang des Turniers hatten. Aber die werden muss man halt gleich dazu kommen, aber wir werden halt gegen eine Fiji-Mannschaft spielen, wo, ja, Holiday Waldfee. Sollen wir da einfach gleich anschließen? Nee, warte mal, machen das chronologisch halt weiter. Das halbe.
Ja. Japan, Argentinien habe ich geguckt, es war ein Knockout-Match. Es war geprägt davon, dass Argentinien stärker war, aber immer wieder, wenn Argentinien dabei war, davon zu ziehen, ganz knapp, hat man 1, 2 dumme Sachen, individuelle Fehler sich geleistet und dann einfach Japan immer wieder zurück ins Spiel. Das ist halt die ganze Zeit passiert. Ansonsten Argentinien eine super starke, dynamische Backline gehabt, hatte ich das Gefühl. Insbesondere der eine Winger, der ja auch mehrere Versuche erzielt hat. Ich glaube, Hattrick sogar. Carreras, glaube ich. Also, was der für einen Step hat, astral. Und Japan hat versucht, wie auch beim Samoa-Spiel, öfters mal zu zweit zu tackeln, sehr tief zu tackeln. Und schon beim ersten Versuch hat das, beim ersten Versuch von Argentinien hat es dann nicht geklappt, oder weil der Die sind sehr eng angelaufen und er hat einen Pop-Pass gefaked und dann ist der 12er, hat den ersten Tackle abgeschüttelt und ist einfach durchgelaufen. Chukwuebadas in der zweiten. Also Argentinien hat schon cleveres Game-Management gehabt, ja. Hat auch vom Set-Piece, die haben einen super Versuch vom Scrum erzielt, wo halt Fullback läuft nach rechts rüber und man hat einen super Move gehabt und Japan hat nichts angeboten, also wie auch schon im England-Spiel, man hat sich gefragt, was war eigentlich Japans Spielplan. Jamie Joseph, ehemaliger Highlanders-Coach, der wird seine Zeit ist halt zu Ende. Ich glaube, er geht zurück nach Neuseeland. Japans Liga ist auch nicht stark genug. Also Japans Domestic-Liga ist einfach nicht, auch wenn da öfters andere Leute hingehen, um natürlich Kohle mitzunehmen, reicht es nicht aus, damit japanische Spieler, die auch nur wahrscheinlich 60-70% des Kaders, dass die mithalten. Also diese Hochphase ist jetzt mittlerweile vorbei. Rugby hat sich weiterentwickelt. Und so sehr ich Japan will, dass die weiterkommen und gut sind, habe ich da jetzt keine Entwicklung gesehen. Wie gesagt, 27-39, 14-15 zur Halbzeit. Ich denke, hätte Argentinien noch disziplinierter gespielt. Das war sehr schwierig zu spielen gegen die Sonne. Einige Kickoffs wurden nicht gefangen. Das hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen.
Ich habe am Flughafen geschaut, wegen zurück gestern, und habe so ein bisschen anders gesehen. Tatsächlich witzig, dass wir eine andere Wahrnehmung hatten. Natürlich hatte ich vorher gesagt, dass ich Japan vorsehe irgendwie. Argentinien hat da teilweise meines Erachtens von Fehler von Japan die Versuche gelegt. Also das war so ein bisschen naiv manchmal. Und ich glaube, dass das, was gefehlt hat bei Japan, war einfach zum einen ein bisschen mehr Impact von der Bank. Also ein bisschen mehr, dass sie mehr Qualität von der Bank bringen können, um irgendwie da das doch eng zu halten bis zum Schluss. Und irgendwie, ja, ich glaube, dass es der Peak der Mannschaft jetzt schon drüber ist. Und ich glaube, die Mannschaft von vor 4 Jahren hätte dieses Spiel gewonnen und irgendwie mit der Erfahrung nach Hause bringen können. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen jetzt unter dem Peak. Und das meine ich auch dann auch mit der Leistung der Bank. Also dass es halt nicht Game Changers da reinkamen, sondern dass die Qualität teilweise da nachgelassen hat und deshalb ist am Ende dann Argentinien davongekommen. 39-27, also der Abstand hier meines Erachtens reflektiert nicht, wie eng das Spiel ist. Also das sind echt schon viele Punkte Unterschiede und ich glaube, es war ein bisschen enger letzten Endes und einige der Vorteile bzw. einige der Versuche und gute Momente von Argentinien kamen auch einfach durch meines Erachtens so einen Mangel an Erfahrung oder an Decision-Making sozusagen von Japan. Und wie gesagt, das hat relativ stark nachgelassen nach der so 65. 7. Minute. Da hat man gesehen einfach, okay, dass Japan einfach nicht das die Erfahrung oder die Qualität hat, um wirklich in den letzten paar Minuten, so wie damals 2015 gegen Südafrika, irgendwie noch dran zu bleiben und irgendwie zu sagen, boom, jetzt kommt noch vielleicht was. Aber Argentinien war auf jeden Fall besser und du hast schon gesagt, Hattrick für Carreras, auf jeden Fall spannend, Duell mit Wales dann, was halt noch ansteht im Viertelfinale.
Genau. Ganz interessant, erstmal noch eine Sache, ich glaube, es ist, bevor ich es vergesse, es ist das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft, 4 Nordhemisphäre-Mannschaften an 1 sind, in allen Gruppen, in allen Pools. Und was auch interessant ist, jetzt nochmal, um auf Argentinien zurückzukommen, es ist die einzige Mannschaft von den Viertelfinalisten, die keine nationale Clubmannschaft in irgendeinem Wettbewerb hat. Weil Fiji hat mittlerweile Fiji in Drua, in Super Rugby. Alle anderen, Wales, Irland, Neuseeland, Südfrankreich, haben ja alle irgendwie eine nationale Competition. Und wenn du dir die argentinischen Spieler anschaust, also die spielen alle nur in irgendwelchen Clubmannschaften in meistens England und Frankreich.
Weil also was war das mit den alle 4 Nordhemisphäre? Weil ich dachte so, alle 4 Nordhemisphäre, also erste Gruppen, erster in der Gruppe ist Nordhemisphäre und immer zweite. Oder was war dein Tipp?
Nee, die erste Statistik war, es ist das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft, dass alle 4 Gruppen von einer Nordhemisphäre-Mannschaft gewonnen wurden.
Ach so, also, ja, genau.
Wales, Irland, England, Frankreich, das ist schon mal besonders, das schon wollte krass. Ich nur noch mal einstreuen. Ja. Und dann halt, also wenn du jetzt drauf guckst, Argentinien ist halt die, ne, weil Japan hat halt auch eine eigene Domestic Competition mit, das sind 8 Toyota Rams oder was auch immer was. Oder so. Ja. Argentinien hat halt, weil das ist jetzt auch nochmal eine Diskussion, die können wir vielleicht am Freitag führen, weil alle sagen halt, die Tier 2 Nations, Developing Nations brauchen mehr Spiele gegen die Großen und das ist nicht ganz richtig, das ist viel zu kurz gegriffen. Wenn jetzt Deutschland 10 Spiele mehr gegen Georgien hätte, was würde denn das Deutschland bringen? Du brauchst halt auch Spieler auf eine Ebene unter der Nationalmannschaft, die irgendwo in irgendeinem Wettbewerb gut spielen können. Und das kann sein wie Argentinien, dass die entweder woanders alle gut spielen oder das kann irgendein nationaler Clubwettbewerb gut spielen müssen. Aber damit du überhaupt die Spiele hast, die da spielen können, musst du die auch in der Jugend entwickeln. Das heißt, es bringt halt auch nichts, wenn man sagt, Namibia muss jetzt hier 5-mal gegen Südafrika spielen oder Deutschland gegen Georgien. Nee, ja. Wenn World Rugby wirklich daran interessiert ist, dass die Leute sich weiterentwickeln, dann muss man alle Kohle, die man hat, U14, U16, U18 und das halt in Chile, Namibia, Rumänien, keine Ahnung. Sorry, ein bisschen off-topic.
Okay, lass dich zu. Noch ein Tonga, Spiel Rumänien, oder noch zwei Spiele, Tonga, Rumänien, ja.
Müssen wir gar nicht so groß drüber reden. Rumänien war ganz okay.
Ein paar geile Versuche, also lohnt sich auf jeden Fall, die Versuche anzuschauen.
Genau. 21:17 zur Halbzeit.
Morla hat einen Unterschied gemacht. Schade, dass er nicht früher zum Einsatz kommen könnte.
Guter, ja, genau. Der ist durchgegangen wie Butter durch die Defensive von Rumänien. Ja, Rumänien.
Er ist durchgegangen wie Butter. Also er war ein Stück Butter.
Und das ist einfach so. Ja, du weißt, was ich meine. Also Rumänien 19. mit Chile wahrscheinlich das, oder? Wahrscheinlich mit Chile das schlechteste, leider.
Rumänien, also Rumänien ist schlechtes Team auf jeden Fall von der Gesamtleistung. Chile war teilweise, aber phasenweise gut, fand ich. Rumänien erst nur in diesem Spiel hatte ich Phasen gesehen.
Ja. Null Punkte für Rumänien, null Punkte für Namibia und null Punkte für Chile. Rumänien, ich bin sehr gespannt, irgendwelche Leute meinten, das wird vielleicht das letzte Mal sein, bei Meisterschaft in den nächsten Jahren sehen.
Ja, das kann
müssen sein. Wir nochmal in Ruhe darauf eingehen.
Also ich meine, Spanien und also Spanien wird zurückkommen auf jeden Fall und USA wird halt zurückkommen. Also das wird
Kanada vielleicht auch.
Mal sehen. Ja, aber dass Spanien und besonders in Europa und USA dann quasi auch so durch die verschiedenen Qualifikationen, das wird es auf jeden Fall schwer. Ja.
Und jetzt eigentlich für Uncle Gigi das Spiel von Sonntagabend. Wer das hat kommen sehen, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also kennst du eine Person, es gibt vielleicht ein, zwei Leute, die sagen, ja, es wird vielleicht eng, erste Halbzeit, Fiji wird sich schwer tun, aber wird dann irgendwann mit ihrer Backline, wenn sie einfach über Portugal drüber laufen.
Ich habe halt gedacht, es wird viele Versuche geben, weil er hat so irgendwie beide Siebener spielen wollen. Das hat man auch teilweise gesehen, dass sie halt keinen Bock auf so irgendwie Kontaktpunkten hatten, irgendwie den Ball überall hinschmeißen wollten. Aber ich habe in der Halbzeit den Braten gerochen, auf jeden Fall. Ich dachte, boah, 3-3, man könnte, also Fiji hat extrem Schwierigkeiten und die haben einfach, also tut mir leid, wenn England jetzt Fiji einfach nicht im Viertelfinale vernichtet, dann weiß ich auch nicht, weil Fiji hat einfach gar keine Gasse und Gedränge ist auch schwach. Aber Gasse ist nicht mal 50-50, würde ich mal sagen. Gasse ist einfach höchstwahrscheinlich, die werden dann.
Also das kommt schon dazu und das war auch schon in den vorigen Spielen der Fall, wo du hast ja auch, wir haben ja die WhatsApp-Gruppe zusammen und du hast ja geschrieben, ne, wieso gehst du schon wieder zu der Gasse, wenn es nicht funktioniert? Davor hat man sogar ein Tap-Penalty genommen auf der 5 Meter, weil man halt wusste, dass man die Gasse wahrscheinlich... Also eigene Gasse, Scrum finde ich gar nicht so schlecht. Wenn man die Statistiken sich anschaut, dann ist Fiji gar nicht so schlecht im Scrum. Wo aber das Problem ist und was auch recht einfach zu lesen ist, die Defensive von Portugal war super. Und was Fiji wirklich, wirklich falsch gemacht hat, ist in den Kontakt gegangen und dann war kein Support da. Also der war immer, also Leute sind immer andauernd das ganze Spiel über Stürmer oder Hintermensch alleine in den Kontakt gegangen, haben Meter gemacht, aber wurden dann irgendwann zu Fall gebracht und dann war keiner halt da. Die 6, 7 und 8 von Portugal waren komplett fertig am Ende des Spiels. Und ich glaube, einer von denen ist auch zu Recht Man of the Play of the Match geworden. Also unglaubliche Defensivleistung und du hast gemerkt bei Fiji, die standen ratlos da, die Körpersprache war halt wirklich, also alle haben sich, das ging in der zweiten Halbzeit dann, die haben sich angeguckt und es hat auch jemand gefehlt, der dann sagt, okay, so muss es jetzt mal weitergehen, das und das machen wir und es war super eindimensional auch, also Fiji im Angriff, man hat den Ball genommen, ein, zwei Pässe und rein in Kontakt und dann hat wieder der Support gefehlt und dann, ich meine, einfach zu verteidigen will ich jetzt nicht sagen, weil man immer noch sehr viel physisch braucht, 80 Minuten durchzuziehen. Aber also da waren halt keine Backline-Moves, wo ich sage, wow, das ist wirklich hier mal, also womit man halt die Defensive, wie man sagt, unlocken kann. Das war halt gar nicht da. Ich weiß nicht, ob es Frank Lomani und Wilmoni Botitu, also der an 10 gespielt hat, ich weiß nicht,
Ja.
Wie viel Spiele der hat? Ich glaube, der hat 9 Spiele und davon ist er 2 in seinem Leben gestartet.
Also ich meine, ist jetzt die Rechnung für das Mons hat auf jeden Fall auf 10 Fete, weil da hat man gesehen, einfach der Überblick oder genau wie du das sagst, dass jemand sagt, boom, ey, chill mit der Basis, wir kicken unsere Punkte hier. Also Fiji hätte das Spiel trotz Leistung locker gewinnen können, wenn er einfach, warum kicken die in die Gasse, verlieren die Gasse jedes Mal? Also nimm die 3 Punkte, 3-6-9, easy peasy. Warum die das nicht gemacht haben, war mir so ein Rätsel. Und dann wusste ich, jetzt wird Portugal, wenn es jetzt so eng bleibt und Fiji gar keinen Bock hat auf 3 Punkte, ich weiß halt nicht, dann war es halt immer klar, dass Portugal zumindest eine Chance hat. Das eine Versuch, wo quasi die Kick in die Ecke dann durchgebracht wurde und von der Eckspieler
von Fiji?
Marta, glaube ich, war das. Von Portugal. Das hat wahrscheinlich
Rodrigo Mata.
3 of the tournament. Also ist auf jeden Fall spielt oben mit dabei. Das war extrem, extrem krass gut ausgearbeitet. Und wie er da noch mit den 2 Jungs auf sich irgendwie trotzdem den Ball ablegen kann, ist krass. Sehr starken Tag für Portugal. Und wenn man jetzt auf, das war witzig, natürlich hab's mit, kann halt nicht sagen, aber ich hab's auf jeden Fall im deutschen Fernsehen in Anführungszeichen geguckt. Und es war halt irgendwie, kamen halt Fragen zum Thema deutsche Rugby und bla über die letzten Wochen. Und ich denke mal so, okay, deutschen Rugby ist auf jeden Fall nationalmannschaftsmäßig, ja, nicht nah dran an der Weltmeisterschaft, sagen wir es mal so. Und Portugal wird dadurch jetzt, das ist die beste Werbung, die es in Portugal für Rugby geben kann. Viele von dieser Mannschaft haben sich inspirieren lassen von damals 2007. Ja. Und ja, wenn das ja nicht einfach so eine Welle an Big Love in Portugal für Rugby ausmacht, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft auf den hat bauen können. Und wenn die hat jetzt in den jungen Bereichen hat jetzt noch mehr Betonung machen können, plus einem Siebener, was sie ja parallel eh machen, dann zieht die Zukunft von Portugiesen.
Wenn da jetzt einige Leute, die Semi-Profi-Spielen noch in Portugal, wenn die jetzt anfangen, in Frankreich in der Pro D2 zu spielen und dann Portugal eine Mannschaft hat, die aus 15 Leuten besteht, die alle vielleicht irgendwo in Frankreich wirklich professionell spielen, nicht nur 2-mal pro Woche trainieren, sondern 2-mal pro Tag, dann wird das in 4 Jahren ganz, dann kann das in 4 Jahren ganz anders aussehen. Ne? Man darf ja nicht vergessen, Portugal wäre normalerweise gar nicht dabei gewesen. Und ich glaube nicht nur, dass es positive Auswirkungen aus Portugal hat. Mein spanischer Prop-Team-Kollege, den hatte ich während der WM gefragt, dann meine ich so, hier, und wie sieht's aus mit dir mit Portugal und so? Und er sagt halt so, ja, we're cheering for our Iberian brothers. Das heißt, es wird also auch den Spaniern nicht entgehen, natürlich, dass Portugal so stark war und das wird da vielleicht auch. Ja, also Fiji absolut meiner Meinung nach desaströs, enttäuschend. Die einzige Mannschaft, die vielleicht schlechter geworden ist im Turnier mit England, alle anderen, Samoa, Tonga, Portugal, sogar Rumänien ist besser geworden, hatte ich das Gefühl. Hier, also es liegen Welten zwischen Wales und Australien-Spiel und dem Georgien. Also Credit to Portugal, auch vor allem an den Coach. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen von dem portugiesischen Coach. Da gibt es 1-2 YouTube-Dokus zu, ich glaube von Squid Rugby. Ich glaube, der hat vorher auch schon Uruguay oder Chile gewirkt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Sollte man sich auf jeden Fall mal einfach den Namen mal googeln oder auf YouTube eingeben.
Ja. Was steht noch an am Samstag, der 14. Oktober, Wales Argentinien, Viertelfinale Number One, also um 17 Uhr hier in deutscher Zeit und Samstag dann auch weiter, ja, direkt absolute Kracherspiel für mich, Neuseeland gegen Irland, 21 Uhr, Quarterfinal 2. Im Preview können wir mehr darüber sprechen, aber wie wäre jetzt dein Gefühl nach bei den Spielen?
Wales schlägt Argentinien, obwohl Falatau ist draußen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was mit Bigger und Anthcom ist, weil die dritte Wahl, Fly Half Wales, ist schon ein Drop-Off. Mhm. Das hat man auch gesehen gegen Georgien, also da haben einige Sachen nicht so. Also okay. Würde ich jetzt Geld wetten, würde ich jetzt sagen Wales. Irland, Neuseeland ist super 50-50, kommt auf die Verletzung drauf an. Ja. Ich weiß auch nicht, was mit den Props ist aus Neuseeland, mit Lomax und Ethan de Groot. wie fit die sind, wie gut die sind, weil Neuseeland, wie du sagst, hatte keinen großen Test. Und die anderen Spiele sehe ich eigentlich Frankreich vorne und England.
Ja. Also. Ich weiß auch, und das Wales, Argentinien kann ich halt nicht so einschätzen. Also Wales manchmal so ein bisschen Mixbag, aber das, was sie tun können, machen die ganz gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch angelehnter an das England-Spiel und damit hatte Argentinien scheinbar Probleme. Argentinien ist ein bisschen ins Turnier reingewachsen, aber bisher noch nicht so eine Top-Leistung, also in der Gesamtleistung gesehen. Schwierig. Das stimme ich dir auch zu mit den Irland-Neuseeland-Spielen, ist echt Messerschneider. England müsste deutlich Fiji schlagen. Also, ach, außer Fiji, ja, reißt sich zusammen.
Ah, oder es wird so ein Spiel wie gegen Samoa, keine Ahnung.
Also, England, es ist so. Ist irgendwie England, also wieder, meine Entschuldigung, geht halt raus an mein Boy Jan Sidhu, aber pff, Alter, England, es muss schwierig sein, England-Fan zu sein. Also mir tut es irgendwie leid, als England-Fan zu sein, weil irgendwie das, was jetzt die letzten Jahre durchgegangen sind mit Eddie Jones und jetzt diese Trainerwechsel und die Leute, das, was diesen Spieler hat da liefern, ist ein Bruchteil von, was sie können. Und das ist irgendwie, das muss einfach, macht es super schwierig, als England-Fan zu sein, weil das, was wir da gesehen haben von manchen von denen, denkst halt, warum? Und warum dieses Trainerteam mit den Aufstellungen und warum dann die Leute ein- und auswechseln und solche Entscheidungen, die man halt nicht nachvollziehen kann. George Ford wird runtergenommen, dass so manche Sachen, warum kann er nicht auf sein bestes 22, 23 setzen und sagen, sorry, Owen, du musst halt auf der Bank anfangen, weil George Ford auf 10 ist Beste und Tuilagi und Martian, das Combo können wir halt nicht, aber egal, in Preview mehr dazu, aber ja. Das Frankreich, Südafrika, Old Mate DuPont wahrscheinlich zurück.
Ja, aber wie geistig fit wird der? Also, ne, wenn man eine Verletzung hatte und wird Südafrika ihn wahrscheinlich auf ihn abzielen?
Ja? Schwierig.
Also, wird Südafrika das Spiel versuchen, langsam zu machen, dann wird Frankreich Probleme bekommen, wenn es immer so Unterbrechungen gibt und.
Wird keine Arme spielen, wird André Pollard spielen.
Wir werden alles, so viel wird passieren diese Woche.
Wir previewen das halt am Ende der Woche und wir bedanken uns auf jeden Fall für Zuhören. Wir freuen uns. Es gibt nur noch, was sind das? 8 Spiele noch. Boah, die Spannung steigt. Bis bald wieder bei
Vorpass.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.